Ich lese euch den Predigttext, der steht in Römer 12, 1 bis 8 von der Lutherbibel 2017. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jedem zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gibt mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freuden.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke, dass es lebendiges Wort werden kann, soll, immer wieder neu. Dass du durch diese vor langer, langer Zeit aufgeschriebenen Sätze und Worte zu uns reden willst, kannst. Darum bitten wir dich jetzt, dass das, was wir gehört haben, in uns Raum greift. Nicht nur unseren Verstand erfasst, sondern uns auch zu Herzen geht. Und dass es so unser ganzes Leben heilsam verändert und prägt. Hilf uns, recht zu hören. Und rede du, Herr, bitte. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob es dieses Phänomen der guten Vorsätze am Anfang des Jahres schon zur Zeit des Paulus gegeben hat. Schreiben tut er zumindest nichts davon. Doch er fordert die Christinnen und Christen in Rom heraus. Er nennt ihnen Ziele und fordert sie auf, diese von ihm genannten Ziele zu ihren eigenen zu machen. Und genau genommen sind die vielen Vorsätze am Anfang eines Jahres ja nichts anderes als Ziele, die Menschen sich setzen. Wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir uns in unserem Leben weiterentwickeln wollen, dass wir bestimmte Dinge erreichen wollen. Familie gründen, Karriere machen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, Freundschaften pflegen, Reisen machen, bestimmte Länder kennenlernen oder Regionen und so weiter und so weiter. Ohne Ziele leben wir ja nur so vor uns hin. Ziele fordern uns heraus, sie motivieren, sollen uns daran hindern, phlegmatisch und lustlos zu werden und eben nur noch so vor uns hin zu leben, uns treiben zu lassen. Nun sind die guten Vorsätze am Anfang eines Jahres durchaus ein anderes Kaliber als das, was ich gerade als Beispiel für Ziele nannte. Das waren ja Lebensziele, die großen Dinge, die viele eigentlich im Kopf haben, wenn sie so in ihren Jugendjahren ins Leben hinein durchstarten wollen. Bei den guten Vorsätzen geht es eher darum, in der Lebensführung an einigen Stellen sie neu auszutaxieren. Und dennoch, auch da geht es letztlich um die Frage, was mein Leben ausmachen soll, was wichtig ist, Wenn ich beispielsweise, so wie es ja auch in diesem Jahr sich wieder oder für dieses Jahr viele Menschen vorgenommen haben, wenn ich also beispielsweise mehr auf Gesundheit achten will, mich gesünder ernähren und oder mehr Sport treiben will, dann steckt dahinter ja die Anerkenntnis, dass die Gesundheit wichtig ist und ich ihr deshalb Achtung, mehr Beachtung schenken will. Es geht also bei diesen Vorsätzen letztlich doch durchaus um sehr grundlegende und wesentliche Fragen. Wie zum Beispiel, was macht das Leben denn eigentlich im Letzten aus? Wozu lebe ich eigentlich? Was will ich mit meinem Leben erreichen? Was möchte ich am Ende meines Lebens erreicht haben? Was sollen Menschen im Rückblick auf mein Leben sagen, denken? Bei den guten Vorsätzen nun nimmt man sich vor, an bestimmten Stellschrauben in seinem Lebensalltag zu drehen, weil man merkt, dass man den Fokus eben auf das verloren hat, was einem eigentlich wichtig ist. Grundsätzlich ist das, so meine ich, durchaus zu begrüßen, wenn Menschen ihr Leben immer mal wieder kritisch betrachten, also so ein wenig in Hubschrauberstellung gehen und von oben drauf schauen. Wir sollen immer wieder mal darüber nachdenken, was wir so treiben, Tag ein, Tag aus, was unser alltägliches Leben ausmacht, wie viel Zeit wir für dieses oder jenes brauchen und einsetzen und uns fragen, ob das eigentlich noch mit dem übereinstimmt, was wir uns einmal als Sinn, Zweck und Ziel unseres Lebens ausgedacht oder festgemacht haben, als wichtig erachtet haben. Bei Paulus klingt das kurz und knackig so: Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, eurer Lebensausrichtung. Diese Aufforderung schrieb Paulus nun nicht an Knackis im Gefängnis, auch nicht an Anhänger irgendwelcher Religionen, die womöglich dann noch zusätzlich eher menschenverachtend daherkommt. Und er schrieb es nicht an Juden und nicht an Heiden. Er schrieb das nicht an die Mächtigen der Erde, die allzu oft ihre Macht missbrauchen und bis heute missbrauchen, ob sie nun römische Kaiser heißen, Präsidenten der Vereinigten Staaten sind oder Oberbürgermeister in Bamberg. Nein, er schrieb das an die Christinnen und Christen in Rom. Und von denen einige schon deutlich länger Christinnen und Christen waren als Paulus. Annähernd einige schon 20 Jahre lang. Das ist also nicht mit der Bekehrung erledigt. Einmal umgekehrt, einmal einen neuen Lebenssinn gewonnen, fertig, Haken dran. Nein, es gilt, sich immer wieder neu auszurichten auf das, was unseren Glauben ausmacht und was aus diesem Glauben folgt, welche Werte er mit sich bringt und uns mitgibt und was dieser Glaube dadurch dann eben auch ermöglicht, wozu er uns befähigt, welchen Lebenssinn er schenkt, welche Lebensgrundlage er uns eröffnet. Wir können also ein Jahr Christ sein oder auch 100. Wir sollen, müssen uns immer wieder neu ausrichten auf das, was unseren Glauben ausmacht. Weil wir in dieser Welt leben und weil diese Welt Denkweisen hat, die uns zu bestimmen suchen, die uns mitreißen können, die Einfluss haben eben auf alle Menschen, die in einer Gesellschaft miteinander leben. Was hier im Text steht, stellt euch nicht dieser Welt gleich, da steht im Griechischen eigentlich den Schemata, den Denkweisen dieser Welt. Diese Denkschemata, die eben durchaus überkulturell und zeitunabhängig durch alle Zeiten hindurch das Leben von Menschen bestimmen. Der Mensch will leben. Und er will überleben. Und er möchte das Leben möglichst gut haben. Er will seine Triebe befriedigen. Dazu ist manchmal, so zumindest denken Menschen, Gewaltanwendung notwendig. Andere halten eher auch Geld für wichtig. Besitz- und Statussymbole werden hochgeschätzt. Macht und Einfluss werden dadurch gesichert. Und indem sie gesichert werden, schaffen sie wieder neue Einsatz- und Gewinnmöglichkeiten. Damit verbunden ist ein Streben nach immer mehr. Auch das steckt im Menschen so drin. Wachstum ist in der Wirtschaft das große Zauberwort. Und das nun schon seit Generationen. Aber auch im Sport und anderen Bereichen lautet das Motto höher, schneller, weiter. Und das gilt eben nicht erst heute und nicht nur in der westlichen Welt. Und wir Christen stehen immer in der Gefahr, uns davon mitreißen zu lassen oder zumindest auch in unserer Art zu glauben, zu denken, Gemeinde zu leben, eben uns davon auch dadurch prägen zu lassen. Die evangelikalen Christen in den Vereinigten Staaten, die Trump frenetisch gefeiert haben, unterstützt haben, zum Teil das immer noch tun, sind hier diesem weltlichen Denkschema aufgesessen. Denn das Motto America First ist doch nichts anderes als kollektiver Egoismus, Selbstsucht. Dieser Egoismus spiegelt sich und insofern, wenn man mit einem Finger woanders hin zeigt, zeigen mindestens drei auf einen selbst, spiegelt sich auch in unseren Kirchen und Gemeinden wider. Diejenigen, die gegen die Beschränkungen aufgrund der Pandemie aufbegehren, weil sie sich in ihrer Glaubensausübung beeinträchtigt sehen, zeigen in meinen Augen damit genau diesen Egoismus. Ihr Motto, Hauptsache, wir feiern unseren Gottesdienst so, wie wir es wollen, für richtig halten. Und es ist ihnen völlig egal, ob sie dadurch andere Menschen gefährden. Zu lesen in der vergangenen Woche wieder überall in der Presse eine Freikirche in Herford. Und ich kenne diese Gemeinde, die das genau das wieder gelebt hat und dadurch kein gutes Bild für die Christen abgibt. Und das, was dann eben auch noch dahinter steckt, ist diese Formulierung, weil wir ja Gott dienen, kann uns da nichts passieren. Manche Ausbrüche zeigen aber genau etwas anderes. Und es gibt in christlichen Kreisen auch immer diese Suche, oder ich nenne das auch manchmal durchaus Sucht, nach immer mehr. Auch da ist dieses immer mehr, immer mehr, immer größer, immer mehr geistlichen Ereignis, immer mehr Heilungen, immer mehr Tauf- und Bekehrungszahlen. Das ist weltliches Denkschema. Und es gibt die Wagenburg-Mentalität von Christen. Wir sind uns selbst genug. Die Welt ist böse. Wir schotten uns ab, denn wir sind ja gerettet. Das ist blanker Egoismus. Es tut also Not, unsere Lebensweise und die dahinterstehenden Denkschema, Denkweisen zu überprüfen und uns immer wieder neu auf Jesus Christus auszurichten, uns zu fragen, wie wir Gott recht dienen. Und dabei ist nicht der sonntägliche Gottesdienst im Blick, der im Neuen Testament interessanterweise nie so genannt wird. Gottesdienst, so auch hier in unserem Abschnitt, Gottesdienst ist das, was im Alltag geschieht. Wie wir da unser Leben gestalten. Wie wir in unseren Ehen und Familien miteinander umgehen. Wie wir den Nachbarn begegnen. Wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten. Wie wir im Geschäftsleben unterwegs sind, welche Geschäftsgebaren wir an den Tag legen. Es geht darum, wie wir miteinander und übereinander reden. Ob wir anderen mit Respekt begegnen. Ob wir die Bedürfnisse des anderen wahrnehmen, ernst nehmen und dazu bereit sind, auch eigene Bedürfnisse einmal zurückzustellen. nicht immer nur darauf aus zu sein, dass man selbst gut wegkommt, sich vielmehr darum zu mühen, dass ein ausgeglichenes Miteinander gelebt wird, dass möglichst jeder zu seinem Recht kommt und dass eben so auch gerade denen geholfen und beigestanden wird, die nicht in der Lage sind, ihre Rechte einzufordern, ihre Bedürfnisse zu nennen, aus welchen Gründen auch immer. Es geht ganz praktisch für uns hier oben am Berg also um die Frage, wie leben wir hier in unserem Mikrokosmos? Wie verhalten wir uns im Umgang mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern? Wie im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie im Umgang mit und im Sprechen über Tabea und den Vorstand? Da sind wir herausgefordert, unseren vernünftigen Gottesdienst zu tun, mit unseren Leibern. Also mit dem, was wir körperlich nach außen hin sichtbar tun, in dem eben, was von unserem Denken und Glauben durch uns sichtbar wird für die Menschen um uns herum. Mit unserem ganzen Dasein sollen wir ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, so steht da, bringen. Wenn wir uns neu auf Christus ausrichten, unsere Denkweisen in seinem Licht überprüfen und erneuern, dann erkennen wir, was Gott will, wie wir leben sollen, wie wir leben können. Und das ist das große Ziel unseres Lebens, Gottes Willen zu tun. Und dieses große Ziel muss immer wieder neu heruntergebrochen werden in den Alltag unseres Lebens, in die Kleinigkeiten des Lebensalltags. Ganz gleich, wie alt, wie fit oder wie krank und schwach wir sind. Die Frage ist heute also, an welchen Stellen könntest du ganz konkret oder solltest du ganz konkret etwas ändern? Welches Ziel willst du dir für die nächste Zeit setzen? Und Ziele, das ist immer klug, soll man sich so setzen, dass sie überprüfbar und tatsächlich auch erreichbar sind. Wenn wir uns die Latte da oben hinlegen, Frau Adler mit der Impulsivität, da ist die Latte vielleicht zu hoch gelegt, sondern ein paar Stufen darunter. Und so kann man da jetzt viele Bereiche nehmen. Also da gucken, dass wir das auch erreichen. Und dann kann man ja, wie beim Hochsprung, wieder ein Stückchen höher gehen und sich ein neues Ziel stecken. Wo kannst du dich einbringen beispielsweise, ist auch eine Frage. Wo kannst du für andere da sein, die Hilfe brauchen? Jemand, der mal anruft, der im Telefon mal hinhört. An welchen Stellen willst du zeitlich andere Prioritäten setzen? Also wenn man mal so die 24 Stunden eines Tages sich anguckt, wie viel Zeit setze ich eigentlich für was ein? Vielleicht sind da die Gewichtungen tatsächlich neu zu setzen. Paulus wird in unserem Text auch sehr konkret. Er bricht das im zweiten Teil unseres Predigtexten in den Mikrokosmos der christlichen Gemeinde in Rom herunter. Als Beispiel, weil wir es in der Gemeinde am besten lernen und einüben können, diesen vernünftigen Gottesdienst. Weil wir da ja gemeinsam unterwegs sind, einen gemeinsamen Ausgangspunkt haben, gemeinsame Werte und ein gemeinsames Ziel. In der Gemeinde können wir es lernen, unsere Unterschiedlichkeit als Gewinn, als Geschenk, als Gabe Gottes zu entdecken. Da ist keiner unnütz, keiner überflüssig, keiner besser oder schlechter, wichtiger oder weniger wichtig. Jeder wird gebraucht. Jeder hat seine Fähigkeiten und hat seine Potenziale, seine einzigartige Persönlichkeit. Jeder hat sein Maß. Sein Maß im Glauben, sein Maß aber auch an Kraft, an Ausdauer und so weiter. Und in der Gemeinschaft der Christinnen und Christen haben wir die Möglichkeit, uns selbst zu entdecken, auszuprobieren, unsere Persönlichkeit aber auch an schwierigen Stellen ändern zu lassen. Das meint Paulus, wenn er im Galaterbrief von der Frucht des Geistes schreibt und als solche dann die Liebe nennt und sie in ihren Facetten entfaltet. Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist eine ganze Frucht und sie soll aufblühen in unser aller Leben. Gottes Wirken, nicht unser mühsames Herbeiknechten. Diese Frucht will er in uns wachsen lassen, damit wir der werden, der wir vor Gott schon sind. In der Gemeinschaft der begnadigten Sünder, und das ist Gemeinde Jesu Christi vor allem, manchmal müssen wir uns daran erinnern lassen, in der Gemeinschaft der begnadigten Sünder können wir uns selbst erkennen, unsere Grenzen, unsere Schwächen und unsere Stärken. Und der andere kann uns dabei helfen, weil wir uns eben in dieser Gemeinschaft nicht hinter frommen oder anderen Fassaden verstecken müssen. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen uns selbst nicht zu wichtig nehmen, aber auch nicht für unwichtig halten, nicht zu gering von uns denken, sondern jeder soll um seinen Wert wissen, seinen Wert vor Gott. Und keiner soll denken, er könne alles und womöglich alles noch besser, selbst in dem, was er wirklich sehr gut kann. Vermutlich wird er da auch darin noch seinen Meister finden, weil es immer jemand gibt, der es noch besser kann. Aber darauf kommt es eben gar nicht an. Das ist ja nicht entscheidend, sondern dass jeder weiß, was er gut kann und was er einbringen soll. Und das soll er gemäß seiner Fähigkeiten und seiner Möglichkeiten, seiner Kräfte, seiner Persönlichkeit tun. Er soll sich eben als ganze Person einbringen. Sein ganzes Leben gehört damit hinein. Unser Leben ist die beste und eindrücklichste Predigt. Als Prediger weiß ich das nur zu gut. Wer im Rampenlicht steht, der wird auch außerhalb des Rampenlichts sehr genau beobachtet. Und Menschen, die sich offen zu Christus bekennen, dieser Welt, auch sie werden von den anderen sehr genau beobachtet. Und sie nehmen die Menschen um uns herum sehr sensibel wahr, ob unser frommes Reden zu unserem Leben passt oder nicht. Und da helfen auch keine Fassaden, um sich dahinter zu verstecken. Denn dann, wenn wir uns verstecken wollen, werden wir es recht unglaubwürdig. Paulus erinnert die Leserinnen, Leser, Hörerinnen und Hörer seines Briefs an die Ziele oder an das Ziel ihres Lebens, Gottes Willen entdecken und tun. Und er fordert sie auf, ihr Leben selbstkritisch zu reflektieren. Und sich daran zu erinnern, immer wieder neu und darauf auszurichten, dass ihr Leben ganz konkret und praktisch im Alltag, dass ihr Gottesdienst ein vernünftiger Gottesdienst im Alltag dieser Welt sein soll, ist. Und das tut Paulus nicht, weil er schon weiter ist auf der Glaubensleiter. Auch nicht, weil er sich für frommer hält, für geistlich reifer. Oder weil er Apostel ist und deshalb in der Hierarchie der Kirche ganz oben steht. Nein, das wäre wieder ein Rückfall in das Denken dieser Welt, das in unserem erneuerten Denken keinen Platz mehr haben soll. Nein, er schreibt das und fordert uns damit heraus, weil Gott ihm gnädig war. Weil er zuallererst das selbst brauchte und immer wieder braucht. Und weil er begriffen hat, dass Christinnen und Christen das eben immer wieder brauchen. Dass wir herausgefordert werden, unser Leben zu überdenken. Ja, Gemeinde braucht sogar die Geistesgabe der Ermahnung, hier im Text nachzulesen. Die Geistesgabe der Ermahnung, die Menschen befähigt, die anderen Christinnen und Christen an das zu erinnern, was wesentlich ist. Und Paulus, und damit komme ich zum Schluss, Paulus erinnert uns an den Grund, nicht nur an das Ziel und die daraus sich ergebenden vielen kleinen Ziele und Vorsätze und Veränderungen, sondern erinnert uns an den Grund unseres Lebens. Und damit eben daran, was uns motiviert, unser Lebensziel nicht aus dem Blick zu verlieren und es immer wieder in kleine Etappen, in gute Vorsätze herunterzubrechen, in den Alltag und dort Gott zu dienen. Der Grund unseres Lebens ist Gottes Barmherzigkeit. Sie ist der Grund unseres Glaubens. Weil Gott barmherzig ist, weil er sich erbarmt hat und immer wieder neu erbarmt, weil er gnädig ist und uns immer wieder neu vergibt. Deshalb kann Paulus erbitten, ermahnen, uns ermutigen, uns herausfordern, uns trösten. All diese Bedeutungen stecken in diesem Wort, das Luther hier mit ermahnen übersetzt hat. Und im griechischen Alten Testament wird dieses Wort benutzt, um das hebräische Verb zu übersetzen, das im Hauptwort im Deutschen mit Barmherzigkeit wiedergegeben wird. Darum geht's, dass wir Gottes Barmherzigkeit über uns aufleuchten, wahrnehmen lassen, wahrnehmen. In uns hineinfallen lassen. Gott will unsere Herzen berühren, immer wieder aufs Neue, damit wir uns anrühren und uns ermutigen lassen, diese Barmherzigkeit in unserem Leben Frucht bringen zu lassen. Um nicht mehr und um nicht weniger geht es. Und so könnte die Jahreslosung 2021 aus dem Lukasevangelium Teil dieses unseres heutigen Predigttextes sein. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Amen.